Da war eigentlich schon die Antwort mit drin. Brauchte ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber was machen wir jetzt mit dem Leiden? Es ist ja immer noch da. Mit dem werden wir immer noch nicht fertig. Und es nützt uns ja auch nicht, wenn wir sagen, es ist halt da. Das gehört zu unserer Welt, das gehört zu unserem Leben. Aber vielleicht ist das der erste Schritt. Das Leid nämlich zulassen. Einfach, weil es da ist. Einfach, weil es uns trifft. Weil es Realität ist in einer gefallenen Welt. Ja. Und Leid macht vor niemandem Halt. Rund um den Globus. Und gerade so eine Pandemie macht uns das deutlich. Es ist völlig egal, rund um den Globus, egal ob reich, arm, Mann, Frau, Kind, völlig egal. In jeder Nation, in jeder sozialen Schicht leiden Menschen am Leid. Körperlich, seelisch. Der eine verliert eben sein Kind, der andere wird todkrank. Ein Nächster wird ausgebeutet und hat nicht das nötige Geld, um seine Familie zu ernähren, muss in einem totalitären Staat leben, wo er Angst hat um sein Leben jeden Tag. Es gibt so viel Leid. Leid trifft jeden Menschen ganz ohne Ansehen der Person. Und uns reicht ein Blick ins Fernsehen, in die Nachrichten oder in die Tageszeitung und wir merken, diese Welt hat ein Problem. Das ganze System ist krank. Und eine Heilung ist nicht in Sicht. Leid im Leben zulassen bewahrt vor diesem unseligen Kampf gegen unser frommes Scheitern. Dass wir also einen Grund suchen müssen, wenn Leid passiert im Leben, wo ich doch bei Gott ein Guter bin. Ich muss diese Frage nicht mehr beantworten. Ein Text, der mir am meisten geholfen hat darin, den finden wir in der Bergpredigt. Wir sehen ihn hier. Selig sind, die Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Als ich jung war, klein war, habe ich das nicht begriffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber selig, glückselig, muss man eigentlich da übersetzen, sind die, die Leid tragen. Das geht doch gar nicht. Das ist doch widersinnig. Aber hier steckt etwas drin. Wer Leid erfährt, erfährt die besondere Nähe Gottes. Das ist eine Verheißung. Das kann passieren, sondern es ist eine Verheißung Gottes. Wer Leid erfährt, dem bin ich sehr, sehr nah. Näher geht nicht. Ich hatte, als ich ganz junger Pastor war, Erzgebirge, weit weg von meinen Eltern zu Hause, bin quasi damit auch ausgezogen, kam also vom Studium, habe meine letzten Sachen zu Hause geholt und ich kam dort ins Erzgebirge. Ist ganz schön, aber es war einfach weit weg und man hat die Leute nicht verstanden. Es war auch nicht ganz einfach. Zum Glück hatte ich schon meine Frau, wir waren schon verheiratet. Und da hatte ich einen väterlichen Prediger an meine Seite gestellt. Dem traf ich mich oft bei Tagungen. Wir haben gemeinsam in einem Chor gesungen. Und das war so eine gute Seele. Der war mir Ersatz von Vater und Mutter zusammen. Und er wurde schwer krank, kriegte Krebs. Aber schlimmste, schlimmsten Krebs. Und ich konnte das nicht verstehen. Ich sage, was passiert hier, Gott? Das ist ein Diener Gottes, ein Diener von dir. Und so eine gute Seele, da laufen ein Haufen verrückte Typen rum. Die könntest du aus dem Verkehr ziehen. Aber den doch nicht. Nach Jahren habe ich mal mit seiner Frau gesprochen und sie erzählte mir, wie sie das erlebt hat. Und sie schickte voraus und sagte, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich würde meinen Mann sofort wieder zurückhaben wollen. Sofort. Und es wäre so schön gewesen, wenn Gott die Gebete erhört hätte und hätte ihn wieder gesund gemacht. Aber sie sagte, was wir in dieser Zeit des Leides an Nähe erfahren haben, an Nähe Gottes, das möchte ich auch nicht mehr missen. Das war so wunderbar, das hat mich in meinem Leben so getragen und das war für mich bewegend, dass eine Frau sagt, die extrem gelitten hat, und ich möchte diese Nähe Gottes nicht missen. Und dann ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass da im Leiden etwas liegt, was wir vielleicht nicht verstehen können, aber was in unserem Leben eine ganz kostbare und wertvolle Erfahrung ist. Ich habe in einem Artikel gelesen, oder ist auch ein Buch, dieses Buch von Tatjana Gorycheva, einer russischen Philosophin, die ist in Sowjetzeiten Christin geworden, hat sich bekehrt, hat deswegen auch Probleme gekriegt, ist verfolgt worden, ist dann ja quasi geflüchtet in den Westen. Und bei ihr habe ich was gelesen, das fand ich ganz interessant, was auch in diese Richtung geht, der besonderen Erfahrung von Leid. Hier im Westen erlebe ich eine große Leidensscheu bei den Christen. Sie schämen sich sogar zu sagen, dass sie leiden oder Not haben. Aber wie sollen diese Christen die Tiefen und damit den Reichtum des Lebens überhaupt einmal erfassen können? Sie schämen sich, anstatt das Leben zu nehmen, wie Gott es gibt, sogar die Christen. Man hat noch nicht entdeckt, wie das Leiden den Menschen bereichert, verinnerlicht, wie es den Menschen menschlich macht. Aber es ist nicht nur die Scham, es ist auch Unwille. Es ist eine Glücksphilosophie. Der Mensch meint, er habe ein Recht auf Glück und er weiß gar nicht, was er sich damit selber für ein Leid antut. Denn dieser Rechtsanspruch auf Glück zerreißt ihn. Er ist wie ein auf die falsche Bank ausgeschriebener Scheck. Es ist vielleicht gut, dass man das Glück sucht, denn eigentlich sollten die Christen wirklich die glücklichsten Menschen sein. Aber wie man und wo man es sucht, darauf kommt es an. Die meisten mischen da von jedem etwas zusammen. Ein bisschen, nicht zu wenig Geld, etwas Fernsehen, etwas Reisen, etwas Kultur, etwas Wissenschaft, von allem etwas. Das Haben wird ganz groß geschrieben. Und so sucht man das Glück an der falschen Stelle. Man versteht nie, dass Glück mit dem Kreuz verbunden ist. Gott verbirgt das Glück im bestehenden Leid. Denn wer Leid annimmt, erlebt darin auch eine besondere Nähe zu Gott, die jedes andere Glück übersteigt. Selig sind, die Leid tragen. Bedeutet das nun, nicht mehr gegen das Leid anbeten? Bedeutet das, dann sparen wir uns lieber die Fürbitte? Wir wollen doch dem anderen diese tiefe Erfahrung der Nähe Gottes nicht nehmen? Sollten wir am Ende dafür beten, dass uns Leid widerfährt? Das glaube ich nicht. Warum? Weil unser Leid einen Ort braucht, wo wir zittern und zagen können, wo wir kindlich sein dürfen, kindlich bitten dürfen. Und ich denke da an Jesus in Gethsemane, der genauso kindlich gebetet hat, bitter Angst hatte, geweint hat, gefleht hat. Und er wusste, dass er das Leid nicht verhindern wird. Und er hat es doch getan. Er hatte diesen Ort und wir brauchen diesen Ort, wo wir hingehen können mit unserem Leid. Weil das Leid uns drückt, weil es uns zu erdrücken versucht und kaputt macht. Wir brauchen diesen Ort. Und noch ein anderer Aspekt. Gebet und Fürbitte verbindet uns miteinander. Und wie oft ich das schon gehört habe von Menschen, die im tiefsten Leid sind, dass sie gesagt haben, wir haben gespürt, dass es da viele Beter gibt. Gebet verbindet uns, bringt uns einander näher. Gebet verbindet uns mit Gott und untereinander. Und das tut uns gut. Und das braucht keine großen Gesten, das braucht keine großen Veranstaltungen, wo die Hilfe Gottes und das Erhören Gottes herbeigebetet wird, vielleicht mit besonderen Formen. Das kann alles sein, darf auch sein. Aber ich glaube daran, was Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei zusammenkommen, ist das Gebet genauso kräftig, genauso wirksam. Im Gebetskreis, im Gebetsdienst füreinander, es passiert sogar im Kämmerlein, wo ich ganz allein bin. Unser Leid braucht einen Ort und der Ort ist der Gebet, dort, wo gebetet wird. Und da gibt es keinen besseren und keinen schlechteren. Jeder Ort, den wir dazu finden, ist der richtige Ort. Schließen möchte ich mit Gedanken des, ja, uns bestimmt allen bekannten Dietrich Bonhoeffers. Habe ich in der letzten Woche gefunden, dieses Zitat, bei einem Gebetsweg, den wir in unserer Kirche hatten in Görlitz. Und er hat mich auch bewegt. Und legt nochmal den Fokus darauf, dass es hier nicht darum geht, um Bewahrung oder Nichtbewahrung, gut oder böse, sondern dass es um die Nähe Gottes geht. Bonhoeffer schreibt, einige seiner Kinder segnet Gott mit Glück. Er lässt ihnen alles gelingen. Was sie angreifen, er ist mit ihnen, schenkt ihnen das Wohlwollen der Menschen, Erfolg und Anerkennung in ihrem Tun. Ja, er gibt ihnen große Macht über andere Menschen und lässt durch sie sein Werk vollbringen. Zwar müssen sie meist durch Zeiten des Leidens und der Prüfung hindurch, aber was Menschen ihnen auch Böses zu tun versuchen, immer lässt es ihnen Gott zum Guten ausschlagen. Und jetzt kommt's. Andere seiner Kinder segnet Gott mit Leiden bis zum Martyrium. Gott verbündet sich mit Glück und Unglück, um Menschen auf seinen Weg und zu seinem Ziel zu führen. Der Weg heißt Halten der Gebote Gottes und das Ziel heißt, wir bleiben in Gott und Gott bleibt in uns. Glück und Unglück kommen zu ihrer Erfüllung in der Seligkeit dieses Ziels. Wir in Gott, Gott in uns. Und der Weg zu diesem Ziel, das Gehen in den Geboten Gottes, ist schon der Beginn dieser Seligkeit. Woran erkennen wir, dass wir durch Glück oder Unglück dieser Seligkeit entgegengehen? Daran, dass in uns eine unwiderstehliche Liebe zu diesem Weg und zu diesem Ziel wach geworden ist. Auch wenn wir oftmals auf den Weg zu Fall kommen und das Ziel zu verfehlen drohen, diese Liebe stammt von Gott. Sie ist der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat. Glück oder Unglück oder Leid oder Freude und Gesundheit. Bei Gott keine Kriterien für das Ziel, was er mit uns sucht und für den Weg, den wir zu gehen haben. Ich wünsche uns allen, die vom Leid betroffen sind, aber auch allen, die vom Leid verschont sind, dass sie die Nähe Gottes verspüren im Leid, im Segen, egal wo wir stehen, egal wie es uns geht. Und ich wünsche uns den Mut, Leid anzunehmen, zuzulassen in unserem Leben. Vertrauen wir, dass es auch im tiefsten Leid Glück gibt und nicht nur im Glück. Warum? Weil Gott dafür sorgt. Amen.